Liebe Geschwister, ich habe heute die ehrenvolle Aufgabe, die Sieglinde zu vertreten bei der Predigt. Ich hoffe, ich kann in ihre große Fußstapfen reinsteigen. Und ich möchte beginnen mit einem etwas schwierigen Text aus Offenbarung 18, die Verse 4 bis 8. Wer mitlesen mag, kann aufschlagen, Offenbarung 18, die Verse 4 bis 8. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach: Geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Denn ihre Sünden reichen bis zum Himmel und Gott hat ihre Ungerechtigkeiten gedacht. Vergeltet ihr, wie auch sie euch vergolten hat, und zahlt ihr das Doppelte heim gemäß ihren Werken. In dem Becher, in dem sie euch eingeschenkt hat, schenkt ihr doppelt ein. In dem Maß, wie sie sich selbst verherrlichte und üppig lebte, gibt ihr nun Qual und Leid. Denn sie spricht in ihrem Herzen: Ich throne als Königin und bin keine Witwe und werde kein Leid sehen. Darum werden am einen Tag ihre Plagen kommen, Tod und Leid und Hunger, und sie wird mit Feuer verbrannt werden, denn stark ist Gott, der Herr, der sie richtet. Ein sehr ernster Text, eine sehr intensive Botschaft, die uns Gott da gibt. Und ich möchte einsteigen mit den Gedanken über die Kennzeichen echter Christusnachfolge. Das Thema kennen wir alle, es ist alt, aber doch immer wieder neu und interessant. Und es ist ein äußerst wichtiges Thema, denn ohne die Christusnachfolge sind wir verloren. Wenn wir jetzt diese Worte gehört haben, dann erkennen wir den großen Ernst des letzten Evangeliums und Gerichtsbotschaft Gottes. Bei Weltmenschen mag dann die Frage aufkommen, wie kann man solche Aussagen in dieser Form auf unsere heutigen Verhältnisse übertragen? Das haben wir ja heute Vormittag schon versucht im Lektionskreis, das, was im Buch Daniel steht, auf uns persönlich zu übertragen. Das sind Aussagen, die über 2000 Jahre alt sind und man sagt sich, was soll der Unsinn, wer braucht denn das heute noch schon? Oder sind sie nicht Auswüchse einer blühenden Fantasie? Wird oftmals ja behauptet, die Bibel ist im Nachhinein geschrieben worden und alles, was da drin steht, sind nur Märchen und man braucht es nicht glauben. Und wir haben ja heute im Lektionskreis festgestellt, dass Punkt für Punkt sich alles, was in der Bibel steht, erfüllt hat. Und wie kann man denn in einer nüchternen Welt, in der wir leben, ihr noch eine Bedeutung zu messen? Das ist das andere Problem, weil wie oft unterhält man und sagt, ach, was willst du denn? Das interessiert mich nicht, brauche ich nicht. Wir leben in einer so säkulären Welt, dass das äußerst schwierig ist. Also viele von uns haben in ihrem privaten Umfeld nicht gläubige Menschen und wissen sehr wohl, wie das ist, wenn man versucht, ihnen dann vom Glauben zu erzählen. Manche Menschen aber erreicht dann die Botschaft doch. Was ist jetzt, wenn es nun wirklich so ist? Wenn es wahr ist, was in der Bibel steht? Und welche Konsequenzen entstehen dann für unser Leben? Und dann stellt sich immer wieder die Frage, und wir haben ja so einen Neuling in unseren Reihen und auch Junge, die auf dem Weg zu Gott sind, Gott sei Dank. Was muss ich tun, um den richtigen Weg zu gehen? Und ich glaube, das ist eigentlich die Kernfrage überhaupt unseres Glaubens. Was muss ich tun, um den richtigen Weg zu gehen? Wenn man anfängt, Bibelstunden zu geben, und ich bin jetzt ein bisschen aktuell noch drin, weil es ist noch nicht so lange her, wo ich mit der Brigitte viele Bibelstunden machen durfte, dann geht zuerst einmal, was das Wichtigste ist, man muss den Unterschied zwischen Wahrheit und Lüge erkennen. Anders geht's nicht. Man muss demjenigen sagen, das ist richtig und das ist falsch. Aber nicht einfach, ich sage, du bist falsch, was du tust, ist falsch, sondern aus der Bibel heraus belegen, dass es falsch ist. Und die Brigitte und ich haben da einige Zeit miteinander verbracht und immer wieder sind so Irrlehren, die sich einfach einbürgern, weil, wie wir heute auch in der Lektion schon festgestellt haben, es sind so viele Irrlehren um uns rum und es wird so vieles so verinnerlicht, so wie Weihnachten, Halloween, Ostern, der Osterhase, das Küken, die Ostereier, nicht biblisch, aber voll da und jeder spielt das mit und man hat schon große Probleme, dass man dagegen sagt, nein, das macht man nicht. Ja. Da gibt es dann zwei Unterschiede zwischen Menschen. Es gibt den Ungläubigen, der sagt, interessiert mich nicht, ist mir egal, wurscht. Und er lässt es einfach nicht gelten, da kannst du ihm noch so viele Beweise vorlegen aus dem Wort Gottes, es interessiert ihn einfach nicht, das ist egal. Ja. Er ist von seinem Denken und von seinem Ich so überzeugt, dass er keine andere Meinung zulässt und sich das Leben nur um ihn selbst dreht. Und diesen Egoismus, den erleben wir ja momentan wirklich hautnah. Ist es egal, auf der Straße halte ich an, ob jemand über die Straße zu gehen lassen. Stehe ich im Bus auf, wenn eine schwangere Frau kommt oder ein alter Mensch kommt, dass der sich hinsetzen kann. Der Egoismus ist so enorm geworden, dass es Selbstverständlichkeiten schon, dass jeder schon sich wundert, wenn einmal so eine Selbstverständlichkeit stattfindet. Ja. Dann gibt's den Gläubigen, der auf Gott vertraut und ihm sein Leben geweiht hat, was wir versuchen, was uns nicht immer gelingt, aber auch hier haben wir die tröstenden Worte von Paulus. Man tut das Böse, wo man das Gute tun möchte. Und der Gläubige versteht, was der Gerichtshändel ihm von der Notwendigkeit der Gottesverehrung sagen will. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass wir wirklich verstehen, dass es keine Strafe ist, keine Einengung, kein Gefängnis, sondern dass es wirklich eine Botschaft ist, die für uns wichtig ist, ja. Der Gläubige weiß, dass im Ausharren und Warten auf den Herrn, im Halten der Gebote Gottes und dem Glauben an Jesus Christus der Beweis seiner Treue liegt. Das wissen wir alle. Und ich glaube, jeder von uns dürfte schon wirklich Erfahrungen mit Gott machen, wo Gott ins Leben eingegriffen hat, wo Gott wirklich versucht hat, den Menschen einen Schubs zu geben. Also ich weiß es ganz persönlich aus meinem persönlichen Leben, wie Gott eingegriffen hat, also wirklich massiv eingegriffen hat und mich auf die richtige Bahn geschoben hat. Und das ist nicht immer leicht, wenn man komplett in die andere Richtung geht, aber es funktioniert. Waltraud, es funktioniert. Er versteht den Sinn seiner Gebote und erfasst, dass Gottes Gesetz keine Fessel ist, kein Zaun, der die Freiheit einschränkt, sondern eine Bejahung dessen, wonach seine Seele verlangt. Und ich glaube, diese Ursehnsucht, die tragen wir alle in uns. Also da sind wir, diesen Wunsch, diese Suche, egal ob ich jetzt, wie viele Menschen verlaufen sich in der Esoterik, aber sie sind auch auf der Suche nach Gott. Ja. Wie viele gehen in den Buddhismus und leben lieber in Kauf, dass ihnen gesagt wird, dass sie als Wurm auf die Welt kommen, wenn sie nicht heilig genug werden, als dass sie sich zu Gott wenden. Also es gibt so viele Möglichkeiten und so viele Irrtümer und man muss sich wirklich fest an Gottes Wort verankern. Der Gläubige weiß, dass der Glaube an Jesus Christus das freudige Bekenntnis zu der ewigen Evangeliumsbotschaft unser natürliches Leben in keiner Weise belastet oder einengt, sondern es vielmehr reich macht, erhebt und verklärt. Das wissen wir. Jeder, der hier sitzt, der sich für Gott entschieden hat, der weiß, wie schön es ist, mit Gott zu gehen. Nicht einfach, nicht einfach. Und immer wieder werden wir geläutert in dem Feuer. Und gerade die, wo dann meinen, jetzt stehen wir fest und jetzt wankt man nicht. Und dann kommt, wutsch, wird die Axt wieder angelegt in die Waldrasse. Genau. Und diese Gläubigen werden in der dritten Engelsbotschaft Heilige genannt. Sie bilden die Gemeinde Jesu Christi in dieser Welt und sind und repräsentieren den Willen Gottes. Die weltlichen Anschauungen und Gewohnheiten sind im Leben der Heiligen bedeutungslos. Und ich denke, das wissen viele von uns, die sich auf den Weg gemacht haben. Alles, was früher wichtig war, interessiert gar nicht mehr. Es spielt keine Rolle mehr. Ja. Man denkt früher, wenn man im sogenannten weltlichen Leben war, das kann ich nicht lassen, nein, das geht auf gar keinen Fall. Und je weiter man sich zu Gott hin bewegt und je mehr Gott uns an sich zieht, umso unwichtiger wird Sachen, die ihm früher ganz, ganz wichtig waren. Klar und eindeutig sind die Kennzeichen echter Christusnachfolge inmitten einer babylonischen Verworrenheit. Wie helles, wegweisendes Licht scheint die Botschaft der Hoffnung. Und das wissen wir. Es ist ein Licht, das niemals erlöschen wird. Es ist ein Licht, das uns führt bis an das Ende unserer Tage, bis wir zur Ruhe gelegt werden oder aber bis Jesus wiederkommt und wir bei diesem wunderbaren Ereignis dabei sein dürfen. Der Herr möge es führen. Es ist göttliche Gnade und gütige Vaterliebe, dass es in einer gottentfremdeten Welt voller Vermessenheit, Lüge, Ichsucht, in einer Welt der brutalen Gewalt, dürften wir jetzt wieder leben. 9 Tote, weiß ich, ob es mittlerweile schon mehr sind, in Hanau, von einem Zähne, also von einem Verrückten. Also wir erleben das Tag für Tag, also egal wie oft du den Fernseher einschaltest und Nachrichten hörst, es ist nie, es wird immer schlimmer. Die Auflösung aller Gottesordnung, aktuelles Thema wie noch nie zuvor, die Gottesordnung wird komplett aufgelöst. Aber es gibt immer noch Menschen, die trotz aller Leiden, Verfolgung und Todesandrohung Gott die Treue halten und ihren Glauben bewahren. Und das ist wichtig, Geschwister. Es ist wirklich wichtig, dass wir festhalten, dass wir uns wirklich an Jesus verankern, dass wir ihn nicht loslassen, weil ohne ihn sind wir wirklich verloren. Hier sind die, die ihr Leben nicht geliebt haben bis in den Tod. Obwohl sie gehasst werden, verbringen sie Werke errettender Liebe. Und da denke ich nur an die vielen Missionare, die in Gegenden gehen, wo sie unter Lebensgefahr die Botschaft verbreiten, wo sie verfolgt werden, wo sie erschossen werden, wo Bruder Wanicek vor Monaten mal gesagt hat, dass die Taliban in einen Bus rein sind und wenn einer keine Sure sagen konnte, wurden sie einfach erschossen und darunter waren 9 adventistische Prediger. Also es ist so, dass unsere Geschwister sehr, sehr im Feuer stehen und wir vergessen sehr oft, dass wir beten zu wenig für unsere Geschwister, Brüder und Schwestern, die in diesen Ländern Dienst tun und wirklich versuchen, die Menschen zu erreichen, weil die stehen wirklich im Feuer. Also da, die wissen wirklich, dass es um Leben und Tod geht. Ja. Es lohnt sich, diese von Gott genannten Zeichen wahrer Christusnachfolge näher zu betrachten. Wenn irgendwie Menschen in heilige und charakterfeste Glaubenskämpfer verwandelt werden, so geschieht dies von Gott und wird durch die Gabe des Heiligen Geistes vermittelt. Es sollte die Erfüllung jeglichen Lebens sein, Kinder Gottes, heilige Menschen und Glieder der Gemeinde Jesus Christus zu werden. Wir sind auf dem Weg dorthin, wir sind nicht perfekt, aber wir sind auf dem Weg dorthin. Hier ist die Geduld der Heiligen. Ja, die Geduld der Heiligen ist sehr strapaziert. Gerade im Zusammenleben, in der Familie, im Beruf, ja selbst in religiösen Gemeinschaften, wird durch Ungeduld oft bis an die Grenzen des Erträglichen belastet. Das ist wirklich wahr. Also man ist oft so mit sich selbst beschäftigt und so auf sich selbst konzentriert und so ungeduldig. Und man denkt sich, warum geht der nicht schneller vorwärts? Warum macht er das nicht versucht zu schieben? Aber Gott kennt jeden Einzelnen und jeden Einzelnen hat seine Zeit, die er braucht, dass er sich zu Gott hinwendet. Vieles wäre an Herz und Lieblosigkeit in der Welt unterblieben, wenn nicht Rücksichtslosigkeit und Ungeduld geherrscht hätten. Vieles hätte einen anderen Verlauf verdommen. Ja, selbst Kriege hätten nicht geführt werden brauchen, die unendliches Leid über die Menschheit brachten, wären die Menschen etwas geduldiger. Wie oft sind nur aus Kleinigkeiten Kriege entstanden und ich denke da dem Herrn sei Dank an eine Begebenheit, die war, als Robert, Kennedy? Der John Kennedy, als es geheißen hat, ein Atom-U-Boot von Russland ist unterwegs und er muss jetzt diesen roten Knopf drücken, den nur der Präsident drücken kann und er ihn Gott sei Dank nicht gedrückt hat, weil er geduldig war. Gott sei Dank war er geduldiger. Denn Ungeduld ist ein Zeichen von Schwäche. Sie führt zu Fehleinschätzungen der Lage und der Möglichkeiten. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem, das es überhaupt gibt in unserem heutigen Zeitgeist, wo alles schnell gehen muss. Und WhatsApp von einer Sekunde auf die andere. Und wenn der nicht gleich darauf antwortet, ja, was ist denn los, warum antwortest du nicht? E-Mail müssen sofort beantwortet werden. Also ein Telefonat, also man ist so getrieben in der heutigen Zeit, dass es schlimmer gar nicht mehr geht, ja. Aber auch im religiösen Bereich ist das Entstehen falscher Lehre auf die Ungeduld zuzuführen. das beiseite schieben der zentralen Wahrheit unseres Glaubens, und das ist die Hoffnung auf die Wiederkunft von Jesus Christus. Das ist die zentrale Botschaft unseres Glaubens. Das in der Bibel nichts anderes steht und auch unser Adventglaube ganz fest auf diesen Anker steht. Wir freuen und wir warten auf die Wiederkunft unseres Herrn. Und wenn wir das nicht tun, ist auch das ein Grunde Ausdruck glaubensloser Ungeduld. Es stimmt, wie viele Generationen Adventisten glauben schon. Wir haben den Film angeschaut, Tell the World, 1844. Jetzt haben wir 160 Jahre, 180 Jahre später. Jesus ist immer noch nicht wiedergekommen. Sind wir jetzt ungeduldig, sagen wir, das wird nie passieren. Aber Gott hat eine andere Zeitrechnung. Denn wenn wir wissen, ein Jahr sind 1000 Jahre, dann wissen wir, dass wenn 2000 Jahre vorbei sind, erst 2 Tage vorbei sind für Gott, und wenn Jesus sagt, er kommt bald, dann sind 2 Tage nicht lang. Nur in dem menschlichen Denken natürlich schon. Als vernunftbegabte Wesen muss man zu der Annahme kommen, dass die Sache Christi hier auf Erden verloren zu scheint. Das stimmt. Also liebe Geschwister, wenn man in die Welt schaut, dann sagt man, keine Chance. Es gibt immer wieder so einzelne Begebenheiten, dass man sagt, okay, es gibt welche, die dagegen anstehen, aber im großen Umfeld, wenn man das so anschaut, sagt man, eigentlich gibt es keine Möglichkeit. Es sieht so aus, als ob alle Gewalt und Macht dem Antichristen zur Verfügung steht, und er nutzt sie auf allen Gebieten aus. Und das können wir hautnah erleben. Also das erleben wir Tag für Tag. Belistig war doch sein Versprechen zu Eva, ihr werdet sein wie Gott. Und genau dieses Hören auf diese Aussage von Satan, von Eva, war ausschlaggebend, dass so viel Leid und Unrecht geschehen kann. Ja. Und sie fragt dann, wann? Und er gibt die Antwort, in dem Augenblick, wo du mich anbetest und als deinen Herrn annimmst. Ja, liebe Geschwister, welchen Herrn beten wir an? Wem vertrauen wir? Auf wen schauen wir? Der Apostel Paulus schildert die unter Satans Einfluss stehenden Menschen wie folgt. Eins musst du allerdings wissen, für die letzten Tage stehen uns schlimme Zeiten bevor. Da werden Menschen nur noch an sich denken und nach Geld fragen, werden protzig und hoffärtig auftreten, werden böse und lächerliche Reden führen, ihren Eltern nicht mehr gehorchen, großes Thema, Friday for Futures, die Kinder gehen nicht zur Schule, sie streiken, sie hören nicht mehr auf ihre Eltern, die Eltern haben kein Recht mehr, sie dazu sagen, du gehst in die Schule, sie streiken. Gottlos, lieblos und treulos sein, Verleumder ohne jede Selbstbeherrschung, rohe Leute und Feinde alles Guten, zu jedem Verrat bereit, unberechenbar und verwegen. Unberechenbar ist faszinierend. Man schaut sich die ganzen neuen Sportarten an, immer schlimmer, immer hektischer, es reicht nicht mehr, also man muss jetzt auch schon ohne Fallschirm springen und hoffen, dass man das Netz trifft, das auf dem Boden ist, weil man braucht ja diesen Kick, dieses gewisse Etwas. Also leichtfertig und prahlerisch. Lust und Vergnügen werden sie mehr lieben als Gott. Haben wir jetzt momentan wieder die schönste Jahreszeit, die 5. Jahreszeit, Karneval, wo sämtliche Moral, wo alles außer Gefecht gesetzt wird. Gestern haben sie im Fernsehen gesagt, da gehen Ehepaare am Weiberfasching auseinander und am Aschermittwoch kommen sie wieder, und was sie in der Zeit machen, ist egal, interessiert den anderen nicht. Unmoral, ohne Ende. Also das ist Wahnsinn. Die äußere Form der Frömmlichkeit halten sie fest, aber von ihrer inneren Kraft wollen sie nichts wissen. Ich kann nur raten, von solchen Menschen halte dich fern, ja wende dich ab von ihnen. Ihnen gegenüber stehen die in Offenbarung 14, Vers 12 genannten, die verstreut über die ganze Erde wohnen. Offenbarung 14, Vers 12, ich lese euch den Vers vor. Hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen, hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Und durch unser Anderssein regen wir Anstoß und bekommen Ärger. Wir merken das, und ich höre das immer wieder von der Siglinde mit ihren Brüdern, die auch mal Adventistenkinder waren, und welche Anfeindungen man da oft ausgesetzt ist. Sie lassen sich nicht irreführen und sie beugen sich nicht vor Satan. Dem Herrn sei Dank, dass wir einen festen Anker in Jesus Christus haben, dass wir uns nicht vor Satan beugen. Wenn Jesus mein Heiland und Erlöser ist, dann werde ich seinen Willen, der doch nur Liebe ist, aus seiner Kraft erfüllen. Und liebe Geschwister, ich möchte mit euch jetzt das wunderbare Hohelied der Liebe lesen, im 1. Korinther 13. Lasst uns den aufschlagen, weil es ist so ein wunderbarer Text. Lasst uns das zusammen lesen. 1. Korinther 13, das Hohelied der Liebe. Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Herz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis, und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzt, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich all meine Habe austeilte und meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Die Liebe ist langmütig, ist gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Die Liebe hört niemals auf, aber seien es Weissagungen, sie werden weggetan werden, seien es Sprachen, sie werden aufhören, sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden, denn wir erkennen stückweise und wir weissagen Stückwerke. Wenn aber einmal das Vollkommene da ist, dann wird das Stückwert weggetan. Als ich ein Unmündiger war, redete ich wie ein Unmündiger, dachte ich wie ein Unmündiger und urteilte wie ein Unmündiger. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich weg, was zum Unmündigsein gehörte. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels wie im Rätsel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Ja, liebe Geschwister, und das ist wirklich das Allerwichtigste, dass wir unseren Nächsten immer im Blick haben, egal ob er in der Spur läuft oder neben der Spur läuft. Wer Teenager-Kinder hat, weiß, was es heißt, wenn Kinder neben der Spur laufen. Mein Sohn ist von Teenager bis Mitte, bis Ende 20 neben der Spur gelaufen. Also man weiß, wie das ist. Und die Liebe hört niemals auf und das ist eine große Herausforderung. So ist der Wille Gottes im Herz und Sinn geschrieben durch das Wirken des von Jesus gesandten Heiligen Geistes und vor Augen gestellt durch die Gabe seines heiligen Wortes. Für die Heiligen Gottes die einzige Richtschnur in dieser gottlosen Zeit. Ja. Das Hohelied der Liebe in 1. Korinther 13 ist die wichtigste Botschaft schlechthin für uns alle. Der Wille Gottes ist von Satan durchbrochen worden und dadurch findet auf dieser Erde eine ständige Gesetzestretung über statt. Erleben wir Tag für Tag, hautnah. Wir Menschen leben in einem gottfeindlichen Umfeld, das merkt man auch. Wir können hingehen, wo wir wollen, es ist egal wo. Alle Fehlentscheidungen und Irrtümer resultieren daraus. Trotz dieses Fehlsverhaltens der Menschen bleibt der Wille Gottes unwandelbar. Dem Herrn sei Dank dafür. Er geht uns nach, egal ob wir in die falsche Richtung laufen. Ich sehe immer so eine Schnur vor mir, die ist mal gespannt, dann laufen wir in der Spur und dann gehen wir weg und dann müsste sie eigentlich reisen. Und was macht Gott? Er geht uns einfach nach, dass er uns wieder zurückholen kann an die richtige Spur. Und ich finde das Bild so schön, weil er lässt diese, wenn einer niemals diese Schnur loslässt, dann ist es Gott. Er lässt sie niemals los. Der hält sie fest für jeden Einzelnen, der herinnen sitzt und für jeden Einzelnen in der Welt hält er diese Schnur fest und er wird sie festhalten, solange es irgendwie möglich ist. Der Gehorsam der Kinder Gottes stützt sich vertrauensvoll auf Jesus, der Weg, Wahrheit und Leben ist. Sie stehen somit auf einem festen Glaubensgrund und auf einem festen Fundament, auch wenn das Wort Fundament mittlerweile ja schon nicht mehr gebraucht werden darf, weil man ist ja, wenn man ein festes Fundament hat, schon ein Fundamentalist, was ganz was anderes ist als ein festes Fundament. Ihr Gehorsam ist Ausdruck ihrer Liebe zu Jesus, weil sie durch sein Opfer und seine Liebe erlöst wurden. Und das ist wirklich das größte Geschenk, das Gott uns machen konnte, dass er seinen Sohn uns geschickt hat und wir durch Jesus erlöst sind und er für uns eintritt, dass wir von Ewigkeit zu Ewigkeit bei ihm leben dürfen. In 1. Johannes heißt es, lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Darum wird von diesem Menschen krönend und abschließend gesagt, hier sind die, die da halten, den Glauben an Jesus Christus. Das ist das Kennzeichen der Heiligen. Muss dieses Kennzeichen so besonders hervorgehoben werden? Es muss so besonders hervorgehoben werden. Denn es gibt schon einen Unterschied, denn glauben nicht alle Christen an Jesus? Natürlich. Aber nicht alle glauben an die Bibel, an das, was in der Bibel steht. Ja? Man sollte annehmen, doch ist die Wirklichkeit erschreckend anders. Die meisten tragen nur noch seinen Namen, aber sie glauben nicht mehr an die Gottessohnschaft Christi, an den Heiligen Geist und an seine Wiederkunft. Gerade das Thema Heiliger Geist ist so in unseren Gemeinden, hat so in unseren Gemeinden Einzug gehalten, dass obwohl sie Heilige sind, obwohl sie Christen sind, sich nicht an das halten, was in der Bibel steht. Ja. Die Menschheit löst sich mehr und mehr von Gott. Ja. Das sehen wir Tag für Tag vor uns. Viel gefährdeter sind aber Christen, die an der äußeren Form der Frömmigkeit festhalten, aber von ihrer inneren Kraft nichts wissen wollen. Man spricht in christlichen Kreisen von Christus, aber leugnet seine Auferstehung, Himmelfahrt und Wiederkunft und bezeichnet sie als fromme Legende und Fantasien seiner Jünger. Mittlerweile wird er sogar in der katholischen Kirche schon angezweifelt, die Jungfernschaft von Maria, dass auch das, da glaubt das sowieso keiner mehr dran. Also wäre den Anfängen, diese Irrlehren, die sind schon richtig, richtig heftig unterwegs. Ja. Hier gibt das Wort aus 1. Johannes 4, Verse 2 und 3. Lasst uns das lesen. 1. Johannes 4, Verse 2 und 3. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist als Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus ins Fleisch gekommen ist, der ist nicht als Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt und jetzt schon in der Welt ist. Ja. Das wissen wir, haben wir heute Vormittag in unserem Lektionskreis auch ausführlich besprochen. Wir wissen, dass der Antichrist unter uns ist, dass der Antichrist sehr, sehr große Macht hat, dass der Antichrist Zeiten und Zeichen alles geändert hat, die Gebote Gottes verschoben hat, ganz besonders das 4. Gebot, Gedenke des Sabbattags, wie die Karin heute in der Kindergeschichte sagte, das einzige Gebot, wo er uns ganz intensiv darauf hinweist, denkt daran, gedenkt des Sabbatsgebots, wie wichtig das ist. Und das, bitte, liebe Geschwister, wir sollten das nie vergessen, ist das Mahlzeichen. Unser Mahlzeichen, das uns unterscheidet von dem Mahlzeichen des Tieres. Man kann diese Wichtigkeit dieses 4. Gebotes, gedenkt des Sabbatstags, gar nicht hochhalten. Und wir werden noch Riesenprobleme bekommen mit diesem Halten des Sabbatstags. Momentan leben wir ja noch in einigermaßen ruhigem Fahrwasser. Die wahren Nachfolger haben, beeinflusst durch den Heiligen Geist in Jesus Christus, ihren Heiland und Erlöser gefunden. In 1. Korinther heißt es, niemand kann Jesus einen Herrn heißen, außer durch den Heiligen Geist. Sie wissen und glauben, dass das Wort vom Kreuz eine Torheit für die ist, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Unerschütterlich ist ihr Herz und sie vertrauen Jesus hoffnungsvoller Zusage an seine Jünger. Ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten, und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, so will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. Ja, das ist die größte Gnadenaussage, die es gibt. Jesus geht hin, uns die Städte zu bereiten. Er möchte, dass wir bei ihm wohnen. Er bereitet für uns Wohnungen vor auf der neuen Erde. Den treuen Christus-Nachfolger kann nichts scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Lasst uns diese gehörten Zeichen echter Christus-Nachfolge beachten, dass auch wir einst von Jesus in die von ihm bereiteten Wohnungen einziehen können. Der Herr möge es führen, dass wir bei ihm wohnen dürfen. Amen.